Hallo und herzlich willkommen zu Folge 148 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Gäste in dieser Folge sind Ingmar Pönitz und Sami Youssef von Mazar, einer internationalen Wirtschaftsprüfungs-, Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatungsgesellschaft. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht das Transatlantic Data Privacy Framework, das mittlerweile EU-US Data Privacy Framework heißt.
Hallo Herr Pönitz, hallo Herr Youssef, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in 2-3 Sätzen vorzustellen.
Ja, hallo, allen voran erstmal vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir uns ja sehr freuen, heute dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Ingmar Pönitz, ich bin Rechtsanwalt bei der Mazar Rechtsanwaltsgesellschaft und dort Teil des IT-IP-Teams. Und wir beraten vom Start-up bis zur öffentlichen Hand verschiedenste Unternehmen zu allen Aspekten der Informationstechnologie bis hin zu eher klassischen IP-Themen wie Marken und Urheberrecht.
Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung zum Interview. Mein Name ist Sami Youssef und ich unterstütze die Mazar Rechtsanwaltsgesellschaft am Standort Berlin seit August 2022 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Team für die Fachbereiche IP und IT. Und freue mich auf das Interview.
Im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht das Transatlantic Data Privacy Framework, das mittlerweile EU-US Data Privacy Framework heißt. Können Sie kurz zusammenfassen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt?
Ja, sehr gerne. Also Sie haben ja schon gesagt, am Anfang hat man immer von dem Transatlantic Data Privacy Framework oder TADPF gesprochen. Das wurde jetzt umbenannt und seitdem der veröffentlichte Entwurf des Abkommens da ist und jetzt spricht man immer vom EU-US-DPF oder einfach nur DPF. Hinter diesem etwas sperrigen Begriff insgesamt verbirgt sich aber eigentlich ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Union zur Übertragung von personenbezogenen Daten in die USA, der sich jetzt seit einiger Zeit schon in der Anbahnung befindet. Ein Angemessenheitsbeschluss ist dabei ein Beschluss von der Europäischen Kommission nach Artikel 45 DSGVO, auf dessen Grundlage dann festgestellt wird, dass ein Drittland, in dem Falle die USA, ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bieten. Das Schutzniveau muss dabei natürlich dem Schutzniveau der DSGVO entsprechen. Dem DPF vorangegangen ist dabei dann ein präsidentieller Erlass aus dem letzten Jahr, eine sogenannte Executive Order, und in der hat der US-Präsident die Bedenken des Europäischen Gerichtshofs zum Urteil Schrems II, worauf wir später aber noch zu sprechen kommen werden, zum Vorgängerabkommen Privacy Shield, ein bisschen versucht, darauf einzugehen und die Bedenken auszuräumen. Also schlussendlich handelt es sich bei dem Ganzen um ein Nachfolgeabkommen zu dem 2020 aufgehobenen Privacy Shield, um dann Datenübertragung in diesem Zusammenhang in die USA einfacher und rechtssicherer zu gestalten.
Sie sprachen es an, beim DPF geht es also um die Nachfolgeregelung für den vom EuGH 2020 für unwirksam erklärten Data Privacy Shield. Was waren damals die Gründe für dieses Urteil und was haben die Autoren des DPF getan, damit ihnen eben nicht wieder ein ähnliches Schicksal erfährt, das ihm der EuGH sagt, wollen wir so nicht haben?
Genau richtig. Das DPF ist die Nachfolgeregelung für das Data Privacy Shield aus dem Jahr 2016. Das hat der EuGH im Jahr 2020 aufgehoben und Hintergrund des Gesamtproblems ist, dass nach US-Recht Unternehmen dazu verpflichtet werden können, den US-Geheimdiensten Daten zur Verfügung zu stellen, die eben aus der EU stammen und bei diesen US-Unternehmen verarbeitet werden. Nach dem US-Recht betrifft dies auch selbstverständlich Cloud-Dienste. Und der EuGH hat damals zwei Kernprobleme identifiziert, die zur Aufhebung des Vorgängerabkommens Privacy Shield führten. Damals hatten US-Geheimdienste nach dem Recht viel zu viele oder viel zu weitreichende Überwachungsbefugnisse. Die Nachrichtendienste konnten wirklich umfassend auf Daten zugreifen und eine Beschränkung oder Limitierung, wie wir sie im EU-Recht nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz kennen, war so nicht vorgesehen. Auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der in der EU tatsächlich einen sehr zentralen Begriff darstellt, werde ich gleich nochmal eingehen. Der zweite Punkt, der zur Aufhebung dieses Abkommens führte, war die fehlende Klagemöglichkeit oder die Überprüfbarkeit. Personen, deren Daten erhoben wurden und die eben von diesen Datenverarbeitungen und Erfassungen durch Geheimdienste betroffen waren, hatten keine Möglichkeit, diese Erhebungen überprüfen zu lassen. Und das waren eigentlich im Grunde die zwei Kernpunkte, die zur Aufhebung führten. Das neue Abkommen soll genau diese Kernpunkte und Kritikpunkte aufgreifen. Und das ergibt sich auch aus dem Factsheet, das die EU-Kommission im März veröffentlicht hat zu dem neuen Abkommen zu dem DPF. Und die EU Executive Order soll eben jene Probleme umsetzen. Also im Grunde dreht sich alles um die Executive Order, die das US-Recht, das damals eben für unzureichend im Sinne des EU-Datenschutzes erklärt wurde. Das soll eben das US-Recht anreichern, um der Kritik des EuGH Rechnung zu tragen. Was da konkret getan wurde, können wir uns im Folgenden genauer anschauen. Zum ersten Punkt, also zur fehlenden Verhältnismäßigkeit und zur uferlosen Datenerfassung, die ja gerügt wurde, kann man jetzt sagen, dass nun Zwecke definiert wurden, nach denen die Überwachung stattfinden kann. Die Zwecke sind ebenfalls auch umfassend geknüpft an die Verhältnismäßigkeit oder an eine Angemessenheit, die nun den Eingang gefunden hat in dieses US-Dekret. Das heißt, es wurde zumindest mal darauf reagiert, dass man diesen Begriff aufgenommen hat und es wurde ein Minimization-Grundsatz hinzugefügt. Bedeutet, dass nach dem Minimization-Grundsatz nur so viele Daten wie nötig gespeichert oder erhoben werden dürfen und verarbeitet. Insgesamt wurde, oder das wäre Ausdruck des Minimization-Grundsatzes, dass bei Zweckfortfall Löschpflichten bestehen bezüglich der erhobenen Daten. Der Europäische Datenschutzausschuss, also kurz EDSA, veröffentlichte zu diesen Punkten auch eine Stellungnahme oder zum Entwurf, zum Angemessenheitsbeschlussentwurf der Europäischen Kommission. Das erfolgte im Februar diesen Jahres und der EDSA erklärte dazu, dass es zwar erhebliche Verbesserungen zum Vorgängerabkommen gibt, empfiehlt aber ausdrücklich Nachbesserungen, damit das neue Abkommen nicht dasselbe Schicksal widerfährt wie dem Vorgängerabkommen. Als Beispiele werden angeführt, dass eben die definierten Zwecke nach dem EDSA viel zu weit sind. Dazu nennt er beispielsweise die Global Security, denn nach dem US-Dekret können Daten durch US-Geheimdienste dann erfasst werden, wenn sie dem Zwecke der Global Security dienen. Was diese Global Security nun genau bedeutet, lässt sich so nicht erfassen. Das ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Ein weiteres Beispiel wäre die Protection Against Foreign Military Activity. Auch das ist ein weiter Begriff. Was fällt unter militärische Aktivität und was nicht? Lässt sich so nicht genau sagen. Und da besteht nun die Gefahr, dass dieser Minimization-Grundsatz, der zwar seinen Eingang gefunden hat in diese Verordnung, dass er nun leerlaufen könnte durch eben so weite Begriffe. Zur Verhältnismäßigkeit. Ja, also dazu muss man sagen, dass es ein sehr zentraler Begriff ist in der Europäischen Union, der umfassend gilt und auch rechtsübergreifend. Es gibt in der Europäischen Union ein gemeinsames Verständnis von dieser Verhältnismäßigkeit, das eben über Ausformung durch Rechtsprechung und Anwendung entstanden ist. Und da ist es nun so, dass zwar der Begriff der Verhältnismäßigkeit in dem US-Dekret vorkommt, aber es ist nicht klar, ob die Anwendung dieses Begriffes der Verhältnismäßigkeitsdefinition und dem Verständnis der Europäischen Union entspricht. Denn nur dann kann man von Verhältnismäßigkeit ausgehen, die einen Gleichklang zum EU-Schutzlevel hat, den wir gewährleisten wollen. Ob jetzt eben die Anwendung durch US-Behörden dem Verhältnismäßigkeitsbegriff der Europäischen Union genügt, das wird sich zeigen. Es ist aktuell nicht wirklich absehbar, aber das Einfügen des Begriffs alleine wird nicht ausreichen. Also das Anwenden muss ebenfalls dem Schutzniveau der EU entsprechen. Zum zweiten Punkt, das war ja das zweistufige Rechtsbehelfssystem, das gerügt wurde im Schrems II-Urteil, lässt sich sagen, dass nun die Überprüfbarkeit so aussehen soll, dass Beschwerdeführer über ihre Datenschutzbehörden die Beschwerden an US-Sicherheitsdienste richten können, die sich dann die Sache genauer anschauen und prüfen, ob nun ein Verstoß gegen US-Recht einschließlich des US-Dekrets vorliegt. Diese Entscheidung kann dann in einem zweiten Schritt von einem sogenannten Datenschutzgericht überprüft werden. Das soll jetzt nun neu eingerichtet werden von der Generalstaatsanwaltschaft. Und die besetzt dieses Gericht nun auch mit erfahrenen Datenschutzrechtlern, die dann in ihrer Funktion als Richter auftreten. Die Besetzung, ja, die erfolgt ganz eng in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit den US-Behörden und mit den Sicherheitsbehörden selbst. Und auch das löst, wie man sich vorstellen kann, Kritik aus, denn das EuGH-Urteil, das dem zugrunde liegt, das Schrems-II-Urteil, verlangt ja, dass ein unabhängiges Gericht die Eingriffe durch US-Behörden prüft. Und ein unabhängiges Gericht ist, also das ordnen wir nach unserem Verständnis eindeutig der Judikative zu. Und kritische Stimmen sagen hier, dass die Eingliederung in die Exekutive, da es jetzt auch der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt ist, dass das nicht ausreicht für die Anforderungen an ein unabhängiges Gericht, wie es das Schrems-II-Urteil verlangt. Weiterhin der IDSA, ich hatte ihn eingangs erwähnt, hat ebenfalls kritisiert, dass es keine Möglichkeit gibt für Beschwerdeführer überhaupt zu erfahren, was das Ermittlungsergebnis tatsächlich ist. Denn das Urteil steht bereits vorher schon fest und das lässt sich auch so aus dem Dekret ableiten. Das steht wirklich so drin. Den Beschwerdeführern wird lediglich mitgeteilt, und zwar auf beiden Stufen, dass erstens entweder kein Verstoß festgestellt werden konnte oder zweitens, wenn ein Verstoß festgestellt werden konnte gegen US-Recht, dass bereits Abhilfe geschaffen wurde. Und ja, da kann man dran zweifeln, ob das jetzt den Transparenzversprechen der EU-Standards genügt. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, Ihre Ausführungen bringen mich eigentlich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Es scheint ja einfach ein Verständnisproblem zu bestehen bei vielen Begrifflichkeiten und Begriffen, die diese Regelung ausmachen. Das Privacy Shield ist ja auch gar nicht das erste Abkommen, das vor dem EuGH nicht stand, hielt bereits die Vorgängervereinbarung. Das Safe Harbor Abkommen wurde ja auch 2015 vom Europäischen Gerichtshof gekippt und machte damit erst die Neuregelung des Privacy Shield erforderlich. Weshalb ist es Ihrer Meinung nach so schwierig, ein Abkommen zu schmieden, das alle Interessen, eben dies und jenseits des Atlantiks, gut und sicher abbildet?
Genau, richtig. Also das Vorgängerabkommen Safe Harbor aus dem Jahr 2000, das wurde 2015 gekippt. Damals trat auch Max Schremp als Kläger auf, der ja auch das Nachfolgeabkommen zu Fall brachte, daher auch die Namen Schrems 1 und Schrems 2. Bei dem ersten Verfahren zu Safe Harbor ging es im Grunde um ähnliche Punkte. Also es ging um darum, dass der Wesensgehalt der EU-Grundrechte auf Achtung des Privatlebens verletzt war, und das ist eben auch eine Ausformung der Missachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Auch damals ging es um die fehlende Möglichkeit zum effektiven Rechtsschutz, die hat der EuGH damals kritisiert. Und das Nachfolgeabkommen, das ließ ja nicht lange auf sich warten. 2016 wurde es ja dann schon angenommen und auch das hielt nicht. Bedeutet, dass es scheinbar wirklich schwierig scheint, dann ein Abkommen zu schmieden, das den Interessen insgesamt gerecht wird. Und gerade stehen wir vor dem dritten Versuch, dies zu tun. Ja, insgesamt gibt es ein starkes Bedürfnis, das zu einem Erfolg zu bringen, da die USA und die EU ökonomisch sehr, sehr eng verzweigt arbeiten und sehr verflochten sind. EU-Unternehmen sind auf US-Cloud-Dienste angewiesen und US-Cloud-Dienste beherrschen ja den europäischen Markt. Bedeutet, es gibt auf jeden Fall ein ökonomisches Bedürfnis, dass man das eben rechtlich nun absichert. Und da stellt sich jetzt das Problem. Denn rechtlich ist das so, dass da lohnt sich ein Blick auf das Verständnis von Datenschutz in den USA und der EU. Und das ist recht unterschiedlich. Denn in der Europäischen Union, und das macht die ganze Sache so schwierig, gehen wir von einem umfassenden Datenschutz aus. Wir haben die informationelle Selbstbestimmung, wir haben die Autonomie über die eigenen Daten und daraus ergibt sich dann auch die Ausformung der Datensparsamkeit. Die USA, die legen ein ganz anderes Konzept zugrunde. Dort geht es um den freien Datenfluss, um Informationsaustausch und Datentransparenz. Und da sieht man ja, dass das wirklich zwei sehr gegensätzliche Positionen sind. Und die zusammenzubringen, das ist schwierig. Ja, wird jetzt gerade versucht. Geschützte Daten kennt das US-Recht zwar auch, aber nicht wie in der Europäischen Union, dass wir vom Grundsatz ausgehen, dass alle Daten geschützt sind. In den USA ist das alles sehr bereichsspezifisch und punktuell. Da geht es beispielsweise um unzutreffende Darstellungen oder peinliche Daten. Also die sind dann tatsächlich auch von einem Schutz umfasst, aber das ist eben ein anderer Grundsatz. Und also in der EU ist es jetzt so, um es nochmal zusammenzufassen, dass jede Verarbeitung einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung darstellt und die Zulässigkeit eher eine Frage der Rechtfertigung ist in diesen Eingriff. In den USA kann man das nicht direkt bejahen, da müssten weitere Voraussetzungen vorliegen, die ja sehr bereichsspezifisch ausgeformt sind. Und wir hatten ja eben auch über die Verhältnismäßigkeit gesprochen. Ja. Die Verhältnismäßigkeit, das ist ja eine Abwägung, in der man die sich gegenüberliegenden Interessen gegenüberstellt und schaut, welches Interesse überwiegt. Und in dem Abkommen fehlt ja eine Definition zur Verhältnismäßigkeit. Und deswegen, also sehe ich jetzt auch aus meiner Sicht ein Bedürfnis, das wirklich auch zu fixieren in so einem Dekret. Ja. Denn wenn man sich mal anschaut, was die Grundsätze sind, dass wir hier den umfassenden Datenschutz haben und in den USA alles unter dem Schirm des freien Datenflusses steht, dann kann so eine Abwägung der sich gegenüberliegenden Interessen, die kann bei ähnlich gelagerten Sachverhalten völlig anders ausfallen, ob wir jetzt eben die europäische oder die US-Perspektive nehmen. Denn in Deutschland müsste man eben jeden Eingriff rechtfertigen und in den USA ist das nicht immer so. Das macht die Sache wirklich schwierig. Man kann dazu sagen, dass durchaus ein politischer Wille besteht, das durchzusetzen, aber man muss diese beiden Positionen nun auch jetzt zusammenbringen. Das ist schwierig, wie Schrems 1 und Schrems 2 gezeigt haben. Die EU wird den USA natürlich jetzt nicht das Konzept aufzwingen können. Ne? Die haben auch eine eigene Souveränität. Aber die EU ist auch verpflichtet, entsprechend der DSGVO den Schutzstandard in der EU und für aus der EU stammende Daten zu gewährleisten. In der Vergangenheit war die EU bereit, Kompromisse einzugehen. Wie Schrems 1 und Schrems 2 zeigten, ja, war die EU vielleicht zu kompromissbereit, da sie sich jetzt zu weit von den Grundsätzen des EU-Datenschutzes bewegt hat. Insgesamt kann man sagen, dass dadurch auch die Datensouveränität der EU hervorgehoben wurde. Das macht die Sache aber nicht unbedingt einfacher. Aber dennoch ist es wirklich notwendig, die Daten in der EU zu schützen. Das sind eben zwei sich völlig gegenüberstehende Positionen und die versucht man gerade zusammenzubringen.
Ja, Sie sprachen die Marktsituation und vor allem ja auch die Verflechtung zwischen speziell natürlich den großen US-Cloud-Computing-Anbietern und den Unternehmen, den Anwenderunternehmen in Deutschland, in der EU schon an. Beobachtet man derzeit eben den Markt, dann fällt halt auf, dass trotz der ja von Ihnen jetzt auch schon skizzierten rechtlichen Unsicherheit das Cloud-Business der großen amerikanischen Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft oder Google auch und gerade hier in Deutschland und der EU weiter boomt. Die Anbieter berufen sich, soweit mir bekannt ist, in Bezug auf die Rechtssicherheit, auf die sogenannten Standardvertragsklauseln. Die Anwender scheinen diesen Weg bereitwillig mitzugehen. Es gibt hier unter den Top 50, Top 100 deutschen Unternehmen, glaube ich, kaum eine Firma, die nicht irgendwelche Cloud-Services amerikanischer Provider nutzt. Wie bewerten Sie diese aktuelle Vorgehensweise?
Ja, also die Verwendung von Standardvertragsklauseln oder auch SCCs ist ja ein von der DSGVO vorgegebener Weg, um halt personenbezogene Daten rechtssicher in Drittländer zu übermitteln. Dass davon jetzt Gebrauch gemacht wird, ist also grundsätzlich erst einmal vom europäischen Gesetzgeber so vorgesehen und halt also auch gewollt. Die SCCs bieten also einen gesetzlich legitimierten Weg, die personenbezogenen Daten in die Drittländer zu übertragen. Allerdings ist man damit ja nicht aus der Verantwortung entlassen, nur weil man diese Muster verwendet. Die SCCs müssen natürlich mit Leben gefüllt werden. Also man muss da etwa durch die Angabe der Subauftragnehmer oder die Auflistung dieser technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten einiges tun, um die verwenden zu können. Die Verwendung erfordert aber auch, dass man nicht nur selbst sich daran hält, sondern auch, dass die jeweiligen Vertragspartner, mit denen man zusammenarbeitet, auch in Verhältnis zu jeweiligen Dritten dann diese Klauseln umsetzen. Also unabhängig davon, auch wo diese Unternehmen sich befinden. Das heißt, auch unter Auftragsnehmer, die dann vielleicht nur erst in der dritten oder vierten Verzweigung Amazon Web Services nutzen, müssen sich daran halten. Die SCCs sind also grundsätzlich rechtssicher, aber das sagt halt auch noch nichts darüber aus, ob die Datenverarbeitungswege selbst dann rechtssicher sind. Das hängt dann immer von der jeweiligen Ausgestaltung ab. Aktuell muss man aber natürlich dazu sagen, und das zeigt ja auch, dass alle möglichen Unternehmen auch diese SCCs natürlich verwenden, es gibt keinen besseren Weg momentan für die Unternehmen zwischen den USA und Europa zusammenzuarbeiten und da personenbezogene Daten besser zu schützen als die Verwendung dieser Standardvertragsklauseln.
Damit entnehme ich dann aber auch aus Ihrer Aussage, dass ich mich als Anwenderunternehmen, denn das ist ja am Ende des Tages der Punkt, der uns natürlich hier in der EU und in Europa interessiert, dass ich als Anwenderunternehmen, wenn ich mich eben auf diese SECs verlasse und darauf, dass eben auch natürlich die Provider und deren Unterauftragnehmende sich darauf verlassen, dass ich eigentlich rechtssicher bin? Oder macht es nicht doch Sinn zu sagen, ja gut, ich versuche mir eine Alternative zu suchen hier in Deutschland, in der EU, die vielleicht DSGVO-konform ist und wo mich halt diese ganze Diskussion gar nicht erst beschäftigt? Was raten Sie?
Also wie gerade schon angedeutet, ist man ja bei der Verwendung von SDKs gerade nicht komplett aus der Verantwortung entlassen. Mhm. Eher im Gegenteil. Also wenn man einmal Verantwortlicher im Sinne der DSGVO für personenbezogene Daten ist, dann bleibt man das auch. Also unabhängig davon, mit welchen Unternehmen man zusammenarbeitet, ob jetzt mit Unternehmen innerhalb oder außerhalb Europas, lässt sich die Verantwortlichkeit nicht wegdelegieren. Daran ändert jetzt auch ein Datenschutzabkommen mit den USA nichts. Okay. Man sollte sich also gerade in der Rolle eines Verantwortlichen im Sinne der DSGVO nie einfach so auf das Wort der anderen Unternehmen verlassen, da man halt das Haftungsrisiko trägt dafür. Okay. Also es gilt, die Verarbeitung personenbezogener Daten so sicher zu gestalten, dass sich das auch nachweisen lässt und das auch von den Vertragspartnern. Aber natürlich ist es schwierig, wenn wir jetzt von Unternehmen wie Amazon Web Services sprechen, die als Beispiel mal jetzt genannt, da mal eben einen alternativen Anbieter zu finden, der halt nichts mit den USA zu tun hat. Die Verstrickungen sind hier ja schon wirklich sehr groß. Die Verwendung von alternativen Anbietern, das kann jedes Unternehmen nur für sich im Einzelfall prüfen, je nachdem, was die Anforderungen sind, wie groß die Datenstrukturen sind, die man braucht und die Wege, die man da verwendet. Aber es tut sich tatsächlich etwas auf dem europäischen Cloud-Computing-Markt, möchte ich mal sagen. Mhm. Hier kann man zum Beispiel das Projekt Gaia-X nennen. Mhm. Also das ist halt ein Teil der Bestrebungen innerhalb Europas, unabhängiger bei der Verwendung von Cloud-Technologien generell zu werden. Auch wenn wir jetzt hier natürlich nicht direkt davon sprechen, dass eine Konkurrenz gegenüber Microsoft, Google oder AWS besteht. Praktisch lässt sich insofern nur raten, den bisherigen Weg halt weiterzugehen, die Situation zu beobachten. Und momentan kann man, denke ich, jetzt nicht viel mehr machen, als mal abzuwarten, was das Abkommen bringt und dann zu sehen, was dabei herauskommt. Und natürlich zu schauen, wenn der Weg möglich wäre, nur auf europäische Cloud-Anbieter umzusteigen, dann... Und das für ein Unternehmen selbst machbar ist, dann ist das sicherlich kein schlechter Schritt, sage ich mal so.
Ja, okay. Aber Sie sagten ja schon, und ich meine, Sie sprachen AWS an, wenn ich natürlich an Microsoft Office denke und die Office 365-Version, die ja als Cloud-Version angeboten wird, wird es ja noch schwieriger, denn da haben wir doch natürlich eine Marktposition von Microsoft, die schwierig sein wird zu umgehen oder nicht zu berücksichtigen. Kommen wir zurück auf das DPF. Es ist ja derzeit, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal ein Vorschlag. Und da stellt sich eigentlich die Frage, insbesondere auch für den Nichtjuristen, wie sieht es denn aus? Was rechnen Sie? Wann oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, einen Termin oder einen Zeitrahmen zu nennen, bis jetzt aus diesem Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, auch ein wirkliches Abkommen wird? Und Sie sprachen ja schon die unterschiedliche Auffassung beim Thema Datenschutz an, aber welche Hürden sehen Sie derzeit, die es noch zu überwinden gibt, bis wir wirklich sagen können, so, jetzt ist das DPF unter Sack und Fach?
Ja, also einen genauen Termin zu bestimmen ist natürlich jetzt sehr schwierig. Das hängt natürlich auch von verschiedensten Faktoren ab. Um jetzt einmal auf die Hürden einzugehen, die EU-Kommission, das ist richtig, die haben einen Entwurf veröffentlicht im Dezember 2022 und zu dem Entwurf gab es ja auch schon einige Stellungnahmen. Aus denen ergeben sich eigentlich die Hürden recht gut. Wir haben anfangs über die Verhältnismäßigkeit gesprochen, die ja schon gerügt wurde, über die zu weiten Zwecke, aber auch über das Rechtsbehelfssystem. Da sehe ich persönlich Hürden, die ja gewisse Korrekturen vertragen könnten. Aber es lohnt sich da auch weiter zu gucken in die Stellungnahmen, die abgegeben wurden. Der IDSA hat ja, wie gesagt, die Verbesserungen gelobt, aber Nachbesserungen angeregt. Die Stellungnahme ist zwar nicht bindend für die Europäische Kommission, aber es kann durchaus angenommen werden, dass die Kommission diese sehr ernst nehmen wird. Und auch Nachverhandlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen mit der US-Regierung. Neben den bereits erwähnten Hürden, die das Abkommen in seiner aktuellen Fassung hat, rügt der IDSA, dass die EU-Kommission zu wenig eingebunden wird in die Überwachung der Funktionsfähigkeit des Systems. Denn in der Theorie steht das jetzt alles, aber die Mechanismen, wie das alles umgesetzt wird, das scheint noch nicht ganz so klar zu sein. Und der IDSA empfiehlt auch Prüfungsintervalle oder Überprüfungsintervalle, die kürzer sind als die in der DSGVO vorgesehenen. Denn es ist nämlich so, dass sollte der Angemessenheitsbeschluss so angenommen werden, dann erfolgt die erste Überprüfung nach 2 Jahren und die darauf folgenden Überprüfungen mindestens alle 4 Jahre. Kritik wird ja laut dahingehend, dass das Dekret ein Exekutivakt ist und kein Parlamentsgesetz. Und als Exekutivakt kann es ja auch jederzeit vom US-Präsidenten geändert werden. Und auch deswegen sollte man die Kritik vielleicht auch recht ernst nehmen, dass man die Überprüfungsintervalle von 4 Jahren auf 3 Jahre herabsetzt, wie der EDSA vorschlägt. Das würde vielleicht den Kritikern da auch den Wind aus den Segeln nehmen, die rügen, dass es eben ein Exekutivakt ist. Jetzt hat auch das EU-Parlament und der Rat der Europäischen Union die Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Und da hat sich auch schon ein Ausschuss, der Teil des EU-Parlaments ist, geäußert. Und das ist der Ausschuss des EU-Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Und die haben ausdrücklich aufgefordert, die Verhandlungen mit den US-Partnern fortzusetzen, da sie keine Gleichwertigkeit des Datenschutzes gerade erkennen können aktuell. Das ist insbesondere mit Blick darauf, da Lücken bestehen in der Executive Order. Und da nimmt der Ausschuss explizit den US Cloud Act und den Patriot Act in Bezug. Und da soll es wohl Nachbesserungen oder Nachbesserungsaufforderungen geben, die die Kommission sehr ernst nehmen sollte. Der Ratschlag ist jetzt wirklich explizit, den Angemessenheitsbeschluss auf der Grundlage des aktuellen US-Dekrets so nicht zu erlassen, da Lücken eben okay. gesehen werden. Wie es weitergeht, also das noch sind wir nicht im Prüfverfahren. Das okay. sogenannte Prüfverfahren ist die Voraussetzung für das Inkrafttreten eines sogenannten Angemessenheitsbeschlusses. Und da wird die Kommission, wenn er denn in seiner finalen Version vorliegt, diesen Angemessenheitsbeschluss einem Ausschuss vorlegen, der sich aus Vertretern der EU zusammensetzt und der EU-Mitgliedstaaten. Dieser Ausschuss hat dann die Möglichkeit, diesen vorgelegten Beschluss abzusegnen, aber die Voraussetzung, dass der auch wirksam in Kraft treten kann, ist, dass dieser Ausschuss diesen Angemessenheitsbeschluss nicht ablehnen wird. Also man könnte theoretisch von einem faktischen Vetorecht sprechen und all diese Punkte, also die Kritik von allen Seiten, aber auch eben dieses Prüfverfahren und das spricht alles dafür, dass die Kommission die geäußerte Kritik sehr ernst nehmen wird. Denn man hat jetzt in den vergangenen Abkommen wirklich viel Vertrauen auch verspielt. Man hat Unsicherheit hervorgerufen und es besteht da wirklich Interesse an einer nachhaltigen Lösung. Also gerade wegen der Verzweigung des US- und des EU-Marktes möchte man ja da auch Sicherheit geben. Und der politische Wille ist ja da, der beiden Parteien. Und ja. insgesamt stehen die Werkzeuge ja auch fest. Ich meine, der EuGH und der EDSA haben den Verhandlungsparteien ja klare Vorgaben an die Hand gegeben. Und da ist jetzt abzuwarten, inwieweit sie berücksichtigt werden, wenn Anpassungen vorgenommen werden, in welchem Umfang sie ausfallen. Und davon hängt natürlich ab, wann denn ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss dann eben ergeht. Aber man kann vorsichtig schätzen, dass wir den in diesem Jahr ja erwarten können, ja.
Naja, ist ja immerhin schon was. Denn ich meine, dass es keinen Schnellschuss, Sie sprachen es ja gerade an, geben darf, ist ja allein schon der Tatsache geschuldet, dass ja die Gefahr besteht, dass es nach einem Schrems 1 und einem Schrems 2 dann auch ein Schrems 3-Urteil geben wird. Ich meine, Herr Schrems hat ja schon angekündigt oder sollte man sagen angedroht, dass er sich das Abkommen sehr genau ansehen wird. Schwierig derzeit eine Prognose abzugeben, ob es ein Schrems-Urteil dann wieder geben wird. Wie sehen Sie es?
Genau, Max Schrems hat sich ja bereits sehr, sehr kritisch geäußert bezüglich ja. der aktuellen Fassung des Angemessenheitsbeschlusses, wie er von der Kommission vorgelegt wurde. Und Max Schrems sieht das so, dass der aktuelle Beschluss einer Anfechtung vor dem EuGH nicht standhalten wird. Okay. Max Schrems erkennt eklatante Verstoße gegen EU-Grundrechte und rückt insbesondere aber auch die Position und die Stellung des Datenschutzgerichtes. Er ist der Überzeugung, dass das Datenschutzgericht der Exekutive unterstellt sei und dass das den Anforderungen aus dem Schrems 2-Urteil nicht genügt. Mhm. Und wie die Vergangenheit gezeigt hat, scheint Max Schrems ja über ein sehr gutes Einschätzungsvermögen darüber zu verfügen, wie US Abkommen zu bewerten sind in ihrem Einklang mit EU-Rechten. Und deswegen gibt es gute Gründe für die Annahme, dass wir möglicherweise auf ein Schrems 3-Urteil hinsteuern. Aber nur dann, wenn das Abkommen auch so, wie es aktuell vorliegt, beschlossen wird. Ob jetzt eben tatsächlich ein Schrems III-Urteil folgt, hängt erstmal davon ab, ob die Kommission das Abkommen ändert und in welchem Umfang diese Änderungen erfolgen. Aber auch das spricht natürlich dafür, dass die Kommission die Kritik von Datenschützerseite und insbesondere von dem prominentesten Datenschützer Max Schrems sehr ernst nehmen wird, um eben so ein Schrems III-Urteil zu vermeiden.
Ja. Dann lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Aktuell, darüber hatten wir ja gesprochen, hat die Tatsache, dass es kein gültiges Abkommen für den Datentransfer in die USA gibt, wenig bis keine Auswirkungen auf das Marktgeschehen und die Marktposition der amerikanischen Cloud-Service-Provider. Sehen Sie Anzeichen, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird, zum Beispiel, weil eben dann die Nutzung dieser Cloud-Service auf einmal doch ein juristisches Nachspiel für den Anwender haben kann, denn der ist, das haben Sie ja gesagt, am Ende des Tages immer auch für die Datenverarbeitung verantwortlich? Oder wird das DPF endlich die Vereinbarung sein, die Rechtssicherheit bei dieser Frage bietet? Wie fällt da Ihre Prognose aus?
Also zum ersten Teil Ihrer Frage, ob wir jetzt Anzeichen sehen, dass sich an der Marktposition der US-Cloud-Anbieter etwas ändert, ist die Antwort ein Jein. Die Marktmacht der Unternehmen ist natürlich so groß, dass ich jetzt momentan nicht sehe, dass diese Position, jetzt wenn man ne, Google, Amazon und Microsoft nimmt, dass die irgendwie gefährdet sein könnte. Die Marktposition hat sich ja, wie ja bereits gesagt, durch Schrems II ja auch nicht verschlechtert. Mhm. Allerdings, wie sehen wir ja auch die Entwicklungen, wie etwa angesprochen, die Gaia-X-Projekt, die durchaus Potenzial haben, zumindest Bewegung in den Markt in Europa zu bringen. Und das sind innovative Entwicklungen und Ideen, die durch eine Sensibilisierung für Datenschutz stattgefunden haben, die tatsächlich, würde ich behaupten, auch durch die Urteile Schrems I und II zumindest begünstigt wurden. Und vielleicht, Sami, willst du zu dem zweiten Teil der Frage was sagen?
Ja, genau. Also ob das neue Abkommen endlich die Vereinbarung sein wird, die Rechtssicherheit bietet, hängt natürlich von der Frage ab, wie nachhaltig es ist. Und das hängt wiederum davon ab, ob Änderungen daran erfolgen, ob die Kritik ernst genommen wird, die ja gerade von vielen Seiten geäußert wird. Und nachhaltig ist es selbstverständlich, wenn die Kritikpunkte, und zwar die zentralen, ausgeräumt sind. Und es hat auf jeden Fall großes Potenzial, Rechtssicherheit zu bieten und eben den Vertrauensverlust auch auszuräumen, der durch Schrems I und II entstanden ist. Also ja, ich sehe das Potenzial.
Wunderbar. Ja, es bleibt auf jeden Fall weiter Diskussionsbedarf. Es bleibt weiter auch die Notwendigkeit, sich hier im Podcast mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich mal für diesen Statusbericht, so schwierig. Und dafür haben wir natürlich auch als Nichtjuristen vollstes Verständnis, so schwierig dieser derzeit natürlich ist. Und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch heute.
Vielen Dank, auch von meiner Seite.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-148. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.